Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Schmetterlinge freilassen kann. Ich habe Ihnen jetzt mal hier mal als Modell das Ganze mitgebracht. Ich habe auch lebende Raupen dabei. Die gebe ich Ihnen dann auch mal rum. Ich habe jetzt hier mal den Distelfalter dabei als Beispiel. Sie können bei einem Schmetterlingszuchtset grundsätzlich Raupen kaufen, also Eier eher selten, weil die Eier sehr klein sind und sehr empfindlich. Wenn Sie etwas kaufen, dann sind das meistens Raupen. Im Allgemeinen, zu 95% bekommen Sie den Distelfalter als Falter zu kaufen. Das hat zwei wichtige Gründe. Einer der Gründe, das sehen Sie hier, die Projektzeitdauer ist 3 bis 4 Wochen. Bei anderen Faltern ist es deutlich länger. Die gängigen Falter bei uns, rufen Sie mir mal ein paar Namen zu. Schwalbenschwanz, was? Tagpfauenauge, noch irgendwelche Ideen? Genau. Zitronenfalter, bei denen ist der Zyklus deutlich länger. Und das kann ich zwar auch beobachten, aber das ist natürlich nicht so spannend, wenn sich das Ganze länger hinzieht. Oder was bei einigen Faltern auch der Fall ist, wenn die auf einmal sich verpuppen und als Puppe überwintern. Beim Distelfalter ist es so, der ist ein Wanderfalter, dessen Winterquartier liegt in Nordafrika und er wandert im Frühjahr bei uns ein, wandert dann in guten Jahren bis zum Nordkap und im Herbst wandert er wieder zurück oder eben die nächste Generation. Und der hat eben von der kleinen Raupe oder vom Ei bis zum geschlüpften Falter sind es 3 bis 4 Wochen, deshalb passt es auch gut in den Unterricht oder in die Kindergartengruppe mit rein. Ich habe Ihnen jetzt hier mal die Modelle mitgebracht. Das ist jetzt das Modell von dem Ei vom Distelfalter. Das ist stark vergrößert. In Wirklichkeit ist das so groß wie ein Stecknadelkopf. Wenn Sie das am Blatt sehen, würden Sie das wahrscheinlich gar nicht auf den ersten Blick erkennen, sondern müssten zweimal hinschauen, um überhaupt zu sehen, dass das ein Ei ist. Aber es sieht wirklich so aus. Aus dem Ei, schlüpft dann die kleine Raupe raus. Sie wissen, wenn das Ei so klein ist, dann kommt natürlich erstmal eine kleine Raupe raus. Die frisst als erstes die Eihülle. Ja, und dann was macht so eine Raupe den ganzen Tag? Wisst ihr das? Fressen, genau. Die frisst den ganzen Tag. Die frisst und wächst und frisst und wächst, häutet sich 3 bis 4 Mal auf dem Weg zur Puppe. Dann verpuppt sie sich irgendwann. Also das von der kleinen Raupe bis zur Puppe dauert es ungefähr 1 bis 2 Wochen. Dann haben wir nochmal ungefähr 1 bis 2 Wochen als Puppe. Und am Ende schlüpft dann der Falter raus. Ich gebe Ihnen das mal durch. Könnt ihr das mal angucken? Oder Sie können angucken. Dann kann man das Ganze sehen. So läuft erstmal die Entwicklung ab. Wenn ich jetzt Raupen bei mir habe, wenn die zu mir kommen, was brauche ich dann für die Raupen? Für die Raupen, die haben erstmal 2 Bedürfnisse, Essen und Trinken. Wir haben vorhin festgestellt, die fressen und die trinken die ganze Zeit. Wenn sie das Ganze kaufen, dann kriegen sie so meistens so einen Becher in unterschiedliche Formen und da ist unten so ein brauner Brei drin. Das ist eine Art Kraftfutter, speziell für die Distelfalterraupen. Dieses Kraftfutter reicht Ihnen bis zur Verpuppung. Ich gebe Ihnen das auch mal durch, dann können Sie das mal angucken. Die Raupen sind jetzt ungefähr 1 Woche alt, seit dem Schlupf. Und die werden, ich denke mal so, in 1 bis 1,5 Wochen, da werden die auch deutlich größer sein, werden die sich verpuppen. Wenn sie dann verpuppt sind, da haben sie oben in dem Becher ist ein kleines Vlies drin. Das ist nicht zur Dekoration, sondern das ist der Stoff, an dem sie sich wirklich verpuppen. Und das ist dann, wenn sie auch aktiv werden müssen. Wenn sich die Raupen verpuppt haben, dann müssen die umziehen. Als Raupen selber fühlen die sich in so einem kleinen Behälter recht wohl. Sie wissen, wenn Sie es mal in der Natur sehen, Sie haben gerade beim Tagpfauenauge zum Beispiel, hat man vorhin, das sind meistens viele Raupen auf einer Pflanze. Das heißt, sie sind insgesamt ein bisschen geselliger. Deshalb ist es auch kein Problem, dass sie hier drin sind. Wenn sie verpuppt sind, dann ziehen sie um. Da gibt es entweder größere Volieren oder eben solche Netzbehälter. In diesen Netzbehältern können die Falter schlüpfen. Da haben sie auch genügend Platz. Und da kann ich dann eben alles beobachten, was ab der Verpuppung passiert. Die Puppe an sich ist eine relativ inaktive Phase des Schmetterlings, aber sie können trotzdem während dieser 1 bis 1,5 Wochen einige schöne Beobachtungen machen. Das eine ist zum Beispiel, dass sie die Färbung der Puppe beobachten. Die Puppe ist am Anfang, wie Sie es in den Modellen sehen, die ist wirklich so braun und hat goldene Punkte dran. Und je weiter das voranschreitet, je näher der Schlupf kommt, desto transparenter wird die Hülle. Und so 1 bis 2 Tage, bevor der Falter schlüpft, sehe ich wirklich die Flügel schon durchschimmern in der Flügelfarbe. Dann kommt der Moment, wo der schlüpft. Das ist erfreulicherweise meistens vormittags der Fall, weil der natürlich ein bisschen Wärme braucht, um die Flügel auszuhärten. Der ist dann also ganz zusammengeknüllt. Dann versucht er irgendwo ein Stück hochzuklettern und dann fängt er an zu pumpen. Der zittert, das sieht aus, als würde er frieren. Und das ist der Mechanismus des Pumpens, genau. Dann pumpt er also seine Flügel auf. Und wenn er damit fertig ist, ist der einzige Moment, der oftmals für Schrecken sorgt bei der Zucht, dann lässt er eine rote Farbe ab. Das sieht aus wie Blut. Das ist aber nicht so, dass der Schmetterling blutet, sondern das ist die Farbe, die er während der Puppenphase gebildet hat, um seine Flügel aufzublasen, was da überschüssig ist, das lässt er einfach ab. Ja, und dann kann ich den Schmetterling noch einige Tage beobachten und am Ende kann ich ihn einfach rauslassen. Wenn jetzt mal ein paar Regentage sind, dann kann ich ihn auch länger in dem Netz behalten, dann muss ich ihn füttern. Sie haben beide Sets im Allgemeinen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich es habe. Hier ist es. Haben Sie so ein kleines weißes Pulver dabei? Was, das sind keine Drogen, das ist Fruchtzucker. Den mischen Sie einfach an und packen den mit einem kleinen Schwamm rein. Oder alternativ, was auch immer sehr schön ist, wenn Sie den Falter mit einer halben Orange füttern. Ich war jetzt einfach im Erzählen und habe die Präsentation jetzt nicht weitergeführt. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Hier haben wir mal das Bild von der Raupe mit dabei. Und hier sehen Sie nochmal die Falter mit dabei. Die mögen also insgesamt alles, was Fruchtzucker hat. Sie können auch eine Banane reinlegen oder einen Apfel, das nehmen sie auch. Oder eben sie mixen den Fruchtzucker an. Das ist also eine relativ schöne Geschichte. Und da kann man sie dann noch beobachten. Sie sehen hier bei dem einen, da kann man dann sehen, wie er mit dem Rüssel reingeht. Und auf diese Weise ernährt er sich dann. Ja, und dann lassen Sie sie einfach wieder frei. So, ich mache es jetzt mal so, weil es war neulich beim Vortrag, war die Anfrage, ob Sie die Präsentation auch im Nachhinein haben können. Ich kann Ihnen da noch ein paar Infos zuschicken. Wer Interesse hat, ich gebe jetzt mal parallel eine Liste durch. Schreiben Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse auf, dann kriegen Sie im Laufe, sage ich jetzt mal, der nächsten oder übernächsten Woche, bis ich das eingegeben habe, kriegen Sie dann nochmal eine weitere Info dazu. Können Sie einfach mal machen. Ich gebe Ihnen das auch einfach mal durch. Oder so. Genau. Das also generell mal zu der Entwicklung. Wie entwickelt es sich der Falter und was kann ich bei der Zucht beachten? Im Allgemeinen ist es so, bei der Zucht, Sie haben jetzt hier 5, 6 Raupen drin, von denen werden auch meistens 5, 6 Falter schlüpfen. Das ist ein sehr dankbares Projekt, weil hier selten etwas schief geht, weil die auch sehr robust sind. Als Wanderfalter muss der natürlich in allen möglichen Lebensräumen bestehen und hat auch teilweise sehr stressige Situationen. Deshalb ist der auch für die Zucht sehr gut geeignet. Wenn Sie jetzt bei sich irgendwo, Entschuldigung, die trockene Luft, wenn Sie jetzt bei sich irgendwo mal Raupen finden, es ist ja oftmals so, wenn Sie im Kindergarten sind oder in der Schule, die Schüler oder die Kinder kommen mit einer Raupe an und sagen, oh, was ist denn das, was machen wir damit, können wir die züchten? Es ist grundsätzlich auch möglich, aber dafür gibt es zwei Sachen. Zum einen müssen Sie natürlich, danke sehr, legen Sie es einfach hin. Zum einen müssen Sie natürlich schauen, die brauchen Essen und Trinken. die Raupen. Da müssen Sie schauen, was für ein Falter ist das und was braucht er zu essen. Jede Raupenart hat ihre eigene spezielle Nahrung. Wir haben jetzt gesagt, über den Distelfalter gesprochen, der mag vorzugsweise natürlich, also die Raupen, Disteln, klar. Beim Tagpfauenauge, weiß das jemand von Ihnen, was der bevorzugt mag? Brennnesseln, genau. Beim kleinen Fuchs genauso. Dann hat man vorhin noch den Schwalbenschwanz. Genau, wilde Möhre ist die Nahrung vom Schwalbenschwanz. Und so hat jede Raupenart ihre spezielle Nahrung. Und wenn dann mal wirklich Kinder zu Ihnen kommen und die haben irgendwo eine Raupe, wenn man auch nicht genau bestimmen kann, wo die herkommt, dann mal gucken, was für eine Art es ist. Und dann kann ich nämlich auch schauen, dass ich die Nahrung für die kriege. Da gibt es eine schöne Seite im Internet, die ist vom Herrn Schön und mittlerweile vom Bund Naturschutz in Baden-Württemberg. Die nennt sich schmetterling-raupe.de. Das schreibe ich Ihnen auch mit in die E-Mail, wenn Sie es machen. Da haben Sie eine Raupenbestimmung dabei. Da können Sie das Ganze dann sicher machen. Bei den Faltern ist es am Ende nicht mehr so kritisch. Die Falter mögen einfach Fruchtzucker, Nektar, was auch immer sie kriegen können. Die nehmen auch von verschiedensten Blüten. Nur bei den Raupen ist es der Engpass, wo ich das Ganze beachten muss. Wenn ich jetzt das Zuchtprojekt parallel, während ich das laufen lasse, kann ich natürlich auch eine ganze Reihe von Aktivitäten rundherum machen. Was natürlich am spannendsten ist, wenn Sie mit den Kindern das Ganze protokollieren. Das heißt, Sie sollen in dem Becher, ich weiß jetzt nicht, wo er gerade ist, beobachten, ja, können Sie noch mal weitergeben, können beobachten, wie die Raupe wächst. Da kann man also sehen, die über dem Laufe der Zeit, sage ich mal, von der ursprünglichen Größe, die ist ungefähr so groß am Anfang, wenn Sie sie kriegen, bis zu der Größe, wo sie sich verpuppt, können Sie also genau anhand der Tage bestimmen, wie viel die wächst und auch schauen, wann sie sich häutet. Sie haben, bei denen ist es noch nicht der Fall, aber bei etwas größeren haben sie so kleine schwarze Hautknäule drin. Das ist die Häutung. Da habe ich schon als Feedback bekommen, oh Gott, der Raupe ist der Kopf abgefallen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern sie hat einfach die Haut abgestreift. Das kann man sehr schön beobachten. Das andere ist, wenn Sie das jetzt genau angeschaut haben, da haben Sie kleine Netze drin bei den Raupen. Das kennt man eigentlich nur von Spinnen, aber auch die Raupen sind in der Lage, solche Netze zu machen. Hat jemand eine Idee, warum die das machen? Ja? Zum Verpuppen? Nee, das noch nicht. Zum Verpuppen kommt danach. Bitte? Um ans Futter zu kommen? Fast. Nee, das ist ein Schutzmechanismus. Also wenn die diese Netze spinnen, dann ist das ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen. Das machen sie an den Pflanzen. Also es macht nicht jede Art, aber viele Arten, um ein bisschen geschützt zu sein. Die sind ja draußen dem Wind, der Witterung, allem ausgesetzt. Und damit sie nicht von ihrer Futterpflanze geblasen werden, damit sie nicht runterfallen, machen die diese Netze. Und als zweiten Grund, dass sie von Fressfeinden nicht so leicht gesehen werden. Sie kennen den Extremfall von Nachtfalterraupen. Bei Nachtfalterraupen ist es so, da gibt es einige Arten, die spinnen ganze Büsche ein und fressen die radikal ab. Und da ist es genau der gleiche Hintergrund. Sie sind unter sich, sie spinnen sich ein und sie vernutzen den ganzen Busch. Zwischenfrage, was ist der Unterschied zwischen einem Tagfalter und einem Nachtfalter? Wer hat Ideen? Okay, der Tagfalter fliegt am Tag, der Nachtfalter fliegt in der Nacht. Das könnte man von den Namen her denken, ist auch bei vielen Arten richtig, aber nicht bei allen. Es gibt zum Beispiel Nachtfalterart des Taubenschwänzchen. Das ist ein relativ großer Nachtfalter, der oftmals vor Blüten schwebt wie ein Kolibri und dann mit seinem langen Rüssel reingeht. Das ist zum Beispiel ein Nachtfalter, der am Tag fliegt. Der Hauptunterschied, woran ich es erkennen kann, sind zwei Punkte. Ich habe jetzt leider kein Nachtfaltermodell dabei, aber ein Tagfalter ist in der Lage, seine Flügel so zusammenzuklappen. Das kann ein Nachtfalter nicht. Ein Nachtfalter muss die Flügel immer leicht auseinander haben. Und der zweite Unterscheidungspunkt sind die Fühler. Der Nachtfalter hat meistens wesentlich verzweigtere Fühler, also die riechen ja auch mit den Fühlern, aber das ist beim Nachtfalter noch stärker ausgeprägt. Deshalb hat er oftmals komplexere Fühler als jetzt ein Tagfalter, der diese klassischen schlanken Fühler hat. Das bloß so am Rande nochmal dazu. Okay, das kann ich also mit den Kindern machen, was ich beobachte, was passiert alles während den einzelnen Phasen. Von der Verpuppung habe ich es schon dazu gesagt. Was auch ganz spannend ist, das ist zum Beispiel das Thema Sehen. Ich habe das jetzt hier mal in der Verpackung gelassen. Sie haben hier 3 verschiedene Arten von Linsen. Das klassische Insekt, das kennt man, oder haben wir die Vorstellung, dass das durch eine Facettenlinse sieht. Das heißt, das sind viele kleine Linsen und die nehmen viele kleine Bilder wahr. Das ist auch meistens der Fall, aber ich gebe das jetzt auch mal rum. Sie haben hier an der anderen Stelle in der Mitte noch ein sogenanntes Okellenauge. Ein Okellenauge kennt man am häufigsten von Spinnen. Die Spinnen haben ja mehrere Augen, die haben 8 Augen und die haben in der Mitte 3 Augen, die hauptsächlich zum Kontrast sehen sind. Das sind sogenannte Okellenaugen. Und dann haben Sie hier nochmal eine dritte Art. Das ist eine Augenart, das zum Beispiel bei Fruchtfliegen vorkommt. Wobei bei den Fruchtfliegen ist es so, die sehen polarisiertes Licht. Da ist die Linse zwar so aufgebaut, aber wir sehen kein polarisiertes Licht, egal ob wir da durchschauen oder nicht. Die haben halt hinten die entsprechenden Zellen mit dran. Ich gebe Ihnen das mal durch, können es einfach mal durchschauen und sich eine Vorstellung entwickeln, wie das Ganze funktioniert. Okay, jetzt schaue ich mal, jetzt haben wir gleich 11.20 Uhr. Okay, ich breche jetzt mal den Schmetterling ab und gehe noch mal kurz auf das Thema Marienkäfer ein. Marienkäfer ist auch ein sehr spannendes Projekt. Was man hier nur beachten muss, ist, die Marienkäfer sind auf einem kleineren Niveau. Während die Schmetterlingsraupen von der kleinen Raupe, der größeren Raupe relativ groß werden, ist es bei den Marienkäfern so, dass das insgesamt in einem wesentlich kleineren Maßstab stattfindet. Das heißt da, Moment, wo habe ich es? Entsprechende Hilfsmittel einfach mitnehmen. Also nochmal eine Facettenlinse, genau, die kann ich auch mal von der anderen Seite durchgeben. Genau, einfach mit entsprechenden Hilfsmitteln das Ganze nutzen. So. Bei den Marienkäfern ist es so, die Marienkäfer schlüpfen auch aus Eiern. Dadurch, dass sich bei uns momentan der Asiatische so verbreitet hat, sieht man auch öfters mal Marienkäfereier an irgendwelchen Pflanzen, sind aber meistens vom asiatischen Marienkäfer. Bei den Eiern selber kann ich es nicht unterscheiden, aber bei der Larve kann ich es unterscheiden. Das ist eine Marienkäferlarve, die gebe ich Ihnen dann auch nochmal durch. Die sieht aus wie ein kleines Krokodil. Man kann die meistens, oder wenn man das nicht kennt, ordnet man die meistens nicht dem Käfer zu. Diese Larve verpuppt sich auch. So sieht eine Marienkäferpuppe aus. Und aus dieser Puppe schlüpft dann wieder der ausgewachsene Käfer. Jetzt der Siebenpunkt, den wir bei uns kennen. Die häufigsten Marienkäferarten bei uns sind der Siebenpunkt, der Zweipunkt und der Zehnpunkt. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Arten, aber die sind sehr selten. Aber so der Siebenpunkt und der Zweipunkt sind eigentlich die, die wir kennen und jetzt in den letzten Jahren eben auch der asiatische. So, ich gebe Ihnen das jetzt auch nochmal durch, dass Sie es angucken können. Was muss ich jetzt bei der Marienkäferzucht beachten? Bei den Marienkäfern ist es so, da haben sie auch eine Entwicklung von ungefähr 4 Wochen von der kleinen Larve bis zum fertigen Käfer. Ist auch vom Zeitraum sehr gut überschaubar. Bei den Marienkäferlarven müssen Sie allerdings eins wissen, die Marienkäferlarven sind Räuber. Die fressen sich gegenseitig, das machen sie in der Natur, das machen sie in der Gefangenschaft. Wenn Sie jetzt irgendwo mal 10, 15 Larven haben, dann hatte ich mal den Extremfall in dem Kindergarten, die haben einfach am Ende 4 fette Käfer gehabt. Das ist Natur, das passiert, aber man sollte es vorher wissen, dass man nicht überrascht ist, wenn am Ende nur wenige Käfer rauskommen. Aber das ist mal der eine Faktor. Und zum anderen ist es so, dass die Marienkäfer, wenn die schlüpfen, nicht immer rot-schwarz sind, wie wir das kennen, sondern sie können zum Beispiel auch schwarz-rot sein oder Zwischenfärbungen haben. Das ist von der Natur her so eingerichtet, dass meistens, wenn sie im Frühjahr schlüpfen, dass die schwarz-rot sind, weil schwarz als Farbe nimmt mehr Wärme auf. Und die sind ja daran angewiesen, dass sie warm sind, können sie sich schneller bewegen. Deshalb habe ich im Frühjahr meistens eher schwarze, im Sommer meistens oder im Frühsommer meistens eher rote Käfer. Aber es sind alles Marienkäfer, nur eben kann unterschiedlich in der Färbung sein. Das muss man also dazu wissen. Danke sehr. So. Das ist also auch ein ganz spannendes Projekt, aber man muss genauer beobachten. Was ich jetzt vorhin noch gesagt habe an Projekten, es gibt also noch eine Reihe anderer Sachen. Ich kann zum Beispiel auch Mehlkäfer züchten. Die gibt es als Köder für Angler oder als Futter für Insekten oder für, nicht für Insekten, für Reptilien. Oder ich kann auch verschiedene andere Insekten züchten. Was auch noch spannend ist, das sind Ameisen. Wobei bei Ameisen empfehle ich Ihnen, dass Sie das eher als Beobachtungsprojekt machen und nicht als Zuchtprojekt. Weil Sie wissen, Ameisen sind staatenbildende Insekten. Sie haben auf der einen Seite eine Königin, sie haben Arbeiterinnen, sie haben Drohnen, sie haben also verschiedene Typen. Und bei den Ameisen ist es so, da ist der Brutraum im Vergleich zum Arbeitsraum komplett unterschiedlich. Das heißt, wenn Sie es wirklich züchten wollten, dann bräuchten Sie ein größeres Gefäß, man nennt es ein Formicarium. Da haben Sie einen dunklen Bereich, wo die Königin brütet und sich um den Nachwuchs kümmert und auf der anderen Seite den hellen Bereich, wo gearbeitet wird. Deshalb lieber nur die Arbeiterinnen für einen bestimmten Zeitraum fangen und dann beobachten, wie die arbeiten. Da gibt es entweder solche Wurmbeobachtungsbehälter, wo ich Erde reintun kann, da kann ich es beobachten. Es gibt auch ein sogenanntes Ameisenbeobachtungsset. Da ist dann ein Zuckerwassergel drin. Das wurde mal ursprünglich für die Weltraumfahrt entwickelt. Die Forscher wollten wissen, wie verhalten sich Ameisen in der Schwerelosigkeit. Wenn ich jetzt einen klassischen Ameisenbau habe, der aus Erde besteht und ich bringe den in die Schwerelosigkeit, dann geht er kaputt, weil sich das dann alles vermischt. Deshalb sind sie auf die Idee gekommen, ein Zuckerwassergel zu bauen. Und mit diesem Zuckerwassergel kann ich dann eben beobachten, wie sie graben, wie die Gänge entstehen, was dabei passiert. So, okay. Bei den Ameisen, wenn ich die beobachtet habe, einfach wieder freilassen. Da gibt es nur einen kritischen Punkt. Die Ameisen müssen natürlich von der gleichen Art sein. Und wichtig ist, wenn sie die fangen, vom gleichen Bau. Ameisen haben eine Kommunikation mit Duftstoffen, mit sogenannten Pheromonen. Und wenn sie die gleiche Art haben, aber verschiedene Bauten, dann kämpfen die unter Umständen miteinander und arbeiten nicht. Dann können sie nichts beobachten. Okay, soviel jetzt mal zu Ameisen. Was Sie noch machen können, was ich vorhin noch mal erwähnt habe, ist, dass Sie Stabheuschrecken züchten. Stabheuschrecken sind so die absolut harmlosen Tiere. Da gibt es keine Allergien, die kann man rausnehmen, die hüpfen nicht groß rum, die sehen aus wie lebende Äste. Und die kann ich auch sehr schön beobachten. Die sind relativ anspruchslos. Die brauchen ein bisschen Wasser und ein bisschen Efeu, Brombeer oder Liguster. Efeu ist meistens das unproblematischste als Nahrung. Und die können dann bei den Kindern auch mal über die Hände krabbeln. Und die sind auch eine sehr schöne Sache. Nachteil, ich kann sie auf der einen Seite nicht freilassen. Die haben eine Lebensdauer von 8 bis 12 Monate. Das heißt, da muss ich einfach schauen, dass die ihre Lebensdauer ableben. Und wenn sie dann an Altersschwäche sterben, gut, dann ist das Projekt beendet. Oder die werden auch nach 3 bis 4 Monaten geschlechtsreif. Das heißt, die legen dann Eier. Wenn sie keine Überpopulation kriegen wollen, nehmen sie so alle 2-3 Wochen die Eier raus aus dem Behälter und geben sie die für 24 Stunden in den Gefrierschrank. Dann werden die Eier sterilisiert. Dann kriegen sie keine Überpopulation. Oder sie haben jemanden, der ein Chamäleon hat, die mögen diese kleinen Stabheuschrecken sehr gerne. Okay. Nochmal eine Zwischenfrage, weil ich gerade die Lebensdauer hatte. Wie lang lebt ein Schmetterling bei uns? Habt ihr irgendwelche Ideen? Nee? Oder den Erwachsenen jemand? Okay, also ich habe Ihnen vorhin den Distelfalter gezeigt. Der Distelfalter als Falter lebt 6 bis 8 Wochen. Wir hatten vorhin noch als ersten Schmetterling, den man kennt, den Zitronenfalter. Das ist der bei uns am ältesten wird. Der Zitronenfalter wird bis zu 14 Monate alt, weil der auch als Falter überwintert. Das heißt, er schlüpft im einen Jahr, ist im Winter als Falter irgendwo versteckt, meistens in Büschen, und kommt im Frühjahr dann wieder als Falter raus. Deshalb ist es auch der erste Falter, den ich sehe, weil der hat ein Frostschutzsystem und überwintert als Falter draußen. Sobald auf dem Busch, in dem er drin ist, die Sonne scheint, wird es dort warm und dann wird er aktiv und dann fliegt er raus. Das ist der Grund. So, und jetzt sind wir auch schon durch. Ich zeige Ihnen nochmal am Ende. Da genau. Wenn Sie noch Fragen haben, ich gehe jetzt dann wieder zum Stand. Da vorne, Halle 2, B204, da haben wir unter anderem auch Puppen, größere Raupen, Marienkäferpuppen jetzt mittlerweile. Die haben sich gestern alle verpuppt. Und wenn Sie noch Fragen haben, ich bin da so in 10 Minuten, eine Viertelstunde dort. Oder Sie kommen jetzt einfach her. Ich habe hier noch einen kleinen Flyer, wenn Sie nicht mehr hingehen wollen. Den lege ich einfach mal hier aus. Können Sie sich einen mitnehmen und dann einfach auch mal im Internet nachschauen. Ansonsten stehe ich Ihnen für Fragen noch zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag.
Ja, ist vielleicht ganz nett. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist 11:30 Uhr. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu unserem kleinen Vortrag Lehrkraft im Ausland, Chancen und Perspektiven. Ich möchte ganz gerne mal kurz sehen, wer von Ihnen war schon mal im Ausland als Lehrkraft? Okay. Und dann nehme ich an, die anderen interessieren sich dafür. Das ist ja schön. Und ich wollte deshalb auch sicher gehen, dass Sie nicht den Biergarten gesucht haben, der ist da drüben. Hier ist ja also der Vortrag. Sehr schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Wieland Petermann. Damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, warum ich hier stehe und was mein Hintergrund ist, möchte ich Ihnen ganz gerne noch am Anfang zwei Bilder zeigen, was meine Erfahrung im Auslandsschuldienst betrifft. Das ist halt wirklich ein Jugendbild, das ist viele Jahre her. Das war mein erster Einsatz im Ausland in den USA. Dort habe ich als Deutschlehrer an einer Highschool gearbeitet. Sie sehen vielleicht am Tafelbild, dort waren noch andere Bands zu der Zeit populär. Aber trotzdem war das meine erste große Erfahrung. Und diese Erfahrung hat mich also bis heute geprägt. Das war die erste Station in Seattle. Sie sehen, wie die Kinder eigentlich ja offensichtlich begeistert vom Unterricht dort irgendein Märchenspiel gemacht haben. Und Rosenmontag, Leipzig kommt, das waren damals die Themen. Meine zweite Station im Ausland war später als Auslandsdienstlehrkraft an der deutschen Schule in Helsinki. Für die, die Finnisch fließend sprechen können, sehen Sie unten links die Übersetzung für Mensa. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.